Ja, ich weiß nicht, wie es dir heute geht. So ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht von der Woche. Ja.
Ich komme eh nicht raus.
Ach so, okay. Ich hoffe, ja, könnt ihr so machen, wenn ihr dich hört. Ja, ist gut. Also, ja, weiß nicht, wie es dir geht. Diese Zeit im Januar, weniger Sonne, kalt, ja, draußen und nicht so viele Möglichkeiten, was zu tun. Und ja, dazu nach Weihnachten, der Stress, was danach kommt und Sachen, die hochkommen. Ich möchte uns hier am Anfang bei den Einleitungen Vers geben. Und zwar in Römer Kapitel 15, 15, Römer 15, Vers 3. Das ist ein Vers, das, ja, ich mir gerade angefangen, als Bernhard Bibel vorgelesen hat, Bibelstelle. Wenn du heute gekommen bist und du bist entmutigt, du bist, ja, wie wir gesungen haben, du hast Hoffnung verloren, du siehst keinen Sinn. Du hast ein großes Problem, du weißt nicht, wie du das zu erledigen ist. Und ich denke, ich wage es zu sagen, wenn wir alle ehrlich sind, hat jeder von uns ja ein Problem. Wenn wir das sagen, kommt es vor den Augen. Okay? Vielleicht ist es für deinen Nächsten da, nee, das ist klein, oder vielleicht ist es doch größer. Aber jeder kommt mit seinem Paket, seine Probleme, mit deinen Sorgen. Ob sie hochkochen gerade jetzt oder so unterschwellig Dauerbrenner sind. Ich denke, wir alle haben so ein Paket. Und was machen wir dann mit diesem Paket? Machen verschiedene Sachen. Manchmal versuchen wir uns abzulenken. Okay, lese was, schau was, tu was, lenke mich ab. Aber das Paket bleibt. Vielleicht versuchen wir die Sache selber dran zu gehen. Und es geht oft schief. Was machen wir? Diese Stelle sagt uns, sagt Römer 15, Vers 3, denn auch der Christus, Entschuldigung, Vers 4, Römer 15, Vers 4, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Okay, Belehrung, okay. Brauche ich Belehrung, wenn ich entmutigt bin? Was ist das hier der Sinn? Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schrift die Hoffnung haben. Und da sehen wir, das Wort Gottes ist da, um uns zu ermuntern und uns Hoffnung zu schenken. Das heißt, wenn wir in Gottesdienst kommen, wir brauchen unsere Gedanken, unsere Perspektive, dass es umgestellt wird. Dass wir unsere Augen zu den Hoffnungen richten, dass wir Ermunterung bekommen. Und das kommt nur in deinem Gott. Und deswegen geht dem Gottesdienst und vor allem die Predigt, ist die Wortverkündigung. Ich habe euch nichts persönlich anzubieten, aber wir haben Gottes Wort. Und was ich versuche zu tun, ist nur Gottes Wort aufzulegen, damit es uns Ermunterung gibt. Das ist das, was Gott. Das heißt, Gottes Wort ist da, um uns zu ermuntern. So lasst es heute so wirken. Und ich bete für euch, ich bete für mich, dass wir durch diese Stelle Ermutigung bekommen. Jetzt im Alten Testament möchten wir Richter Kapitel 6 aufschlagen. Genau das wollten wir erleben. Wir wollten Ermutigung bekommen durch die Schrift. Genau, wir haben hier die Geschichte von Gideon. Gideon, wenn wir von Sieg in der Bibel, verschiedene Siege, denken wir an David und Goliath, denken wir an Josua und Jericho. Und vielleicht nach den zwei ist Gideon einfach im legendären Siegen in der Bibel. Und eine, dass wir ja auch da Hoffnung finden können. Und da sehen wir Gideon, angeblich ist dann der Hauptcharakter der Geschichte. So sieht es vor. Spricht um Gideon, Gideon das und Gideon macht das und so weiter. Und so ist es, wenn du einen Film anguckst und es einen Widerstand gibt und dann kommt der Sieg, ist dann der Held im Mittelpunkt, ist oft im Titel vom Film oder was auch immer. Er ist derjenige, der die ganze Welt gerettet hat oder was auch immer. Oder ein Roman oder eine Geschichte, was du vorliest. Aber das hier ist ein etwas, das etwas da wirklich geschehen ist. Und wir schauen diese Geschichte von Gideon, okay, er ist der Held. Aber ich möchte sagen, vorschlagen, eigentlich ist er nicht letztendlich der Held. Er ist nicht so beeindruckend, aber Gott hat den Sieg durch ihn gegeben. Und Gott möchte uns auch Sieg geben. Möchte, bevor ich den, ist wirklich klein, das. Ich komme zurück dazu. Erster Tiefpunkt, der erste Punkt hier geben und dann unsere Lernzusammenfassung für die Predigt geben. Und zwar der Zusammenhang von dieser Geschichte. Es war ein tiefer Tiefpunkt in dem Volk Israel. Es war ein nationaler Tiefpunkt. Es wurde vorgelesen. Es ist hier die Zeit der Richter. Israel ist ins verheißene Land gekommen. Sie sind eingesiedelt. Sie sind angekommen. Hier ist zu Hause. Und jetzt, wir lesen gerade von einer ganz furchtbaren Situation aus Nationen. Sie sind unter den Stiefeln von den Midianitern. Und deswegen ist das zweite, das nationale Tiefpunkt, weil es ein wirtschaftlicher Tiefpunkt auch war. Die Midianitern waren ganz dreist mit aus Kanaanitern mit ihren Verfolgung von Israel. Sie haben sich dann immer gewartet, bis Israel dann die Ernte gewachsen ist und alles gesammelt hatten und die Tiere gewachsen sind und neue Lämmer gegeben und so weiter, die Vieh, dass es viel gab. Und dann haben sie sich geschickt gelagert in der Nähe. Würden sie heute so mit Fernglas und mit Drohnen rüberfliegen und schauen, ob alles gut läuft und alles dann langsam wächst. Und dann zu rechten Zeitpunkt, bevor der Schlacht anfängt oder mit dem Vieh oder was auch immer, haben sie einfach bedient. Sie wären heute mit ihren LKWs gekommen, mit ihren Treckers, und sind dann in die Felder gekommen, wo alle geackert haben und gearbeitet haben und dass es wächst und die Ernte kommt, weil das ist das verheißene Land, ein Land voller Segen, der gedeiht mit Honig und Milch und Honig. Und jetzt nehmen die Midianitern das alles mit. Sie waren kamelreitende Krieger. Sie waren aus der Wüste. Ich lese vor, was von dem diesmal. Es waren südlich von Palästina. Sie haben bei der Wüstenwanderung Israel verhindert. Moses schlug sie, aber jetzt belästigt sie gemeinsam mit den Amalekitern und anderen östlichen Völkern Israel. Sie waren ein Wüstenvolk. Auch Kamelen. Und wir wissen, es spricht hier von wie Heuschrecken. Was macht man Heuschrecken? Sie kommen, sie fressen alles, bis es keine Blätter mehr gibt. Und dann alles stirbt aus. Sehen wir, wie hoffnungslos das war. Den Midianitern war Israel eine ganz leichte Beute. Nun, das ist immer wieder in der Geschichte gibt solche Situationen. Wenn man denkt, fast 100 Jahre, vor 100 Jahren jetzt, 1932 und 1933, wenn hier der Deutschland der Wirtschaft erst wieder in Kurven gekommen ist, ist es in Ukraine einfach dem größten Hungersnot gegeben. Es hieß Holodomor, ich weiß nicht, wie es in Russisch wirklich richtig ausgesprochen wird, aber ukrainisch ist das Wort Ausrottung durch Hunger. So ist es jetzt bekannt. Die Ukrainer waren einer der größten Getreideproduzenten in der USSR und unterlag im Vergleich zum Rest der USSR unangemessen hohen Getreidequoten. Und unter Josef Stalin kam die Hungersnot durch die kommunistische Industrialisierung, Kollektivierung. Die haben alles einfach auch mitgenommen, vieles, und dann zum Schluss einfach ausgenutzt. UNO hat geschätzt, 7 bis 10 Millionen Menschen haben verhungert. Das ist im 20. Jahrhundert. So, wie geht es in Israel weiter? Nicht ein Jahr, sondern 7 Jahre lang. Und es ist nicht, dass du einfach in der Frierfach schauen kannst und ja, extra Nudeln da zur Verfügung hast, sondern du hast von einem Jahr zum nächsten gelebt. Und jetzt ist die ganze Ernte weg. Die ganze Vieh ist weg, sind weg. Wieso so einen Lager? Warum diese Situation zu dem Volk Israel geschehen ist, ist, weil es ein geistlicher Tiefpunkt war. Und da sieht man hier in der ersten Vers, dass die Söhne Israel taten, was böse in den Augen des Herrn war. Und in Kapitel 2 kann man da nachschlagen, in Vers 11 sagt er wieder, das ist schon am Anfang, sie sind in Land eingesiedelt, aber sie haben nicht Gottes Befehl erfüllt und haben nicht alles ausgerottet aus dem Land, die Kanaanitern, das war Gottes Befehl. Und dann sagt er in Vers 11 von Kapitel 2, da taten die Söhne Israel was Böse in den Augen des Herrn und dienten den Baalim. Und in Vers 13, weiter in Vers 12, sie verließen den Herrn, den Gott ihren Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und lief anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie herlebten. Sie warfen sie sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. So verließen sie den Herrn und dienten dem Baal und den Ashtaroth. Gott hat Israel nicht bestraft, nur aus Willkür, sondern den Segen von Gott kommt durch die Beziehung mit Gott. Und wenn sie den Herrn verlassen hatten, dann haben sie den Sieg, den Segen auch nicht mehr bekommen. Gott hat den Segen versprochen. Aber nur durch die Beziehung mit ihm. So ist es mit uns auch, wenn wir den Herrn kennen. Wir können den Herrn kennen und wissen, wir kommen im Himmel. Und viel Segen hat er auch versprochen für die, die ihm folgen, die mit ihm gehen. Aber er ist ein Hirte. Wir sind Schafe. Und wenn wir sagen, ja, ich will dann seinen Segen haben, aber nicht mit dem Herrn gehen. Und wir sagen dem Hirte, ja, komm mit. So geht's nicht. Wir verlassen den Segen. Wir persönlich haben das gemacht, das hat dort Israel erfahren. Sie haben den Segen dann nicht mehr gehabt. Das Gleiche ist später in Israels Geschichte geschehen. Erst das ist der, wo Midian ist, da unter Palästinien. Aber 1. Könige 18 bis 18 sagt er nicht, ich habe Israel ins Unglück gebracht. Wir denken auch, wenn wir in Strafe kommen, wenn etwas Schlimmes passiert, Gott, warum machst du das? Er sagt nicht, ich habe Israel, Gott sagt, ins Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, indem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du dem Baalim nachgelaufen bist. Gott ist nicht willkürlich. Er will uns auch nicht, dass sowas passieren muss. Aber wenn wir ihn verlassen, können wir uns darauf verlassen, werden wir auch den Segen verlieren. Und es wird auch manchmal verheerende Konsequenzen, auch wenn wir den Herrn kennen, wie Israel das Volk Gottes war. Eine furchtbare Situation. Mein Herz leidet, nur das zu lesen, wie das war. Aber was du liest auch in Kapitel 2, Vers 1, ist folgendes. Gott sagt, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Gott hat einen ewigen Bund mit Israel gemacht und er hält das ein. Sie waren böse, aber er hält seinen Bund mit Israel. Und er geht denen nach. So hat er gemacht. So macht er hier. Er geht denen nach. So ist es im Neuen Testament. In Hebräer 12 sagte er, wen er liebt, er züchtigt jedes Kind, dem er angenommen hat. Ja, Züchtigung hat man ungern. Aber wen er liebt, er züchtigt. Das heißt, selbst hier, dieser Midianitern, war ein Zeichen seiner Liebe für sein Volk, weil er sein Volk erzogen hatte. So ist es, wenn Gott dich jetzt sieht, auch wenn das schwere Sachen passieren, wenn du den Herrn kennst, du weißt, ist es dir zum Guten. Es ist nicht, um dich zu bestrafen und dich niederzumetzeln. So machen wir Menschen. Wir sind oft lieblos, wir sind oft kalt und Rache geben. So aus unserem Herzen, unser Fleisch macht das gern. Gott ist nicht so. Er bleibt Liebe. Und er geht uns nach. Und er ist so gnädig. Und das ist, was die Geschichte ist. Dann es geht hier um Gideon. Und nicht um Gideon, aber Gideon wird von Gott berufen, um sein Volk zu retten aus der Not. So ist unser Lehrsatz für die Predigt. Deine Unmöglichkeit. Das ist eine unmögliche Situation. Und vielleicht bist du in einer unmöglichen Situation. Aber deine Unmöglichkeit ist Gottes Gelegenheit. Deine Unmöglichkeit, wo du an der Wand stehst, du hast keine Ahnung, wie es vorwärts geht, da ist, wo Gott jetzt anfängt. Weil wir aufhören, mit unseren eigenen Ideen, mit dem eigenen Faust das anzupacken, wo wir sagen, okay Gott, du hast recht, wirke du, zeig mir. Und handelt er dann. So kommen wir zu Gideon. Und Gideon ist, wie gesagt, man sagt, oh, er ist der Glaubensheld hier. Der wird der Glaubensheld später in der Bibel erwähnt. Aber wenn er es liest, nicht so beeindruckend. Aber Gott will ihn gebrauchen. So fängt er an in Vers 12 von Kapitel 6 in Richter. Da erschien der Engel des Herrn zu Gideon und sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Wir sagen, okay, es muss ein tapferer Held sein. Er hat so sein heutzutage hat sein Gerüst alles dabei, ist so stark, er macht so seine Liegestütze jeden Tag und bereitet sich für den Krieg vor. Aber wenn du die Verse zuvor liest, merkst du, nicht so beeindruckend. Er war voller Angst in dieser Notlage, wo die Midianiter immer wieder gekommen sind. Er hat sich versteckt in einem Kelter, wo der Weintrauben gepresst werden sollte, hat er da verdrescht, dem Ernte verdrescht. Und das ist kein guter Ort, den Ernte zu verdreschen, weil da geht der Wind nicht durch. Und er ist dann versteckt. Aber er muss sich verstecken, weil wenn er oben auf dem Berghügel das macht und verdrescht, schauen die Midianiter, oh, da gibt's was. Gehen wir hoch, nehmen die Kamelen, hochreiten, mitnehmen, weg. Kommst du nach Hause? Was essen wir heute? Es tut mir leid, Kinder, die Midianiter haben mich wieder erwischt. Mann, hey. So, was macht er? Er versteckt sich. Er ist kein tapferer Held. Aber Gott sieht, was er aus ihm machen kann. Und er sagte, der Herr ist mit dir. Er ist voller Angst. Er war verzweifelt. Sein geistlicher Zustand an dieser Stelle ist ja nicht so beeindruckend. Wir können aber das verstehen, wie er drauf war, geistlich, durch sein Gespräch mit dem Engel. Er sagte in diesem Verse verschiedene Sachen. Eine ist, er stellt Gott in Frage. Wahrheiten Gottes, die Gideon in Frage stellt, merkt man an dieser Stelle. Zuerst stellt er Gottes Güte in Frage. Vers 13 sagt er, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hast uns denn das alles getroffen? Du bist mit uns und du lässt das alles zu. Bist du wirklich gut? Wenn du da bist, warum sind so viele böse Sachen uns passiert? Wenn ich dem Herrn folge, wenn ich suche nach seinem Willen zu handeln, warum passiert sowas? Er stellt Gottes Güte in Frage. Er stellt seine Allmacht in Frage. Ende Vers 13. Wo sind alle deine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Wo sind solche Wunder? Ist Gott wirklich allmächtig? Wenn wir die Geschichten von Georg Müller hören, von Hudson Taylor, von anderen, Martin Luther, von anderen, die wir kennen. Von Richard Wurmbrand, wie stark Gott in seinem Leben gezeigt hat. Vielleicht stellen wir auch die Frage, ja, wir haben gehört, wie das war. Aber wo sind deine Wundern? Wir stellen Gottes Allmacht heute in Frage. Gott, anderen haben das erfahren, aber ich nicht. Drittens, seine Treue wird in Frage gestellt. Er konnte die klaren Verheißungen Gottes nicht mit der Situation, in der er sich befand, in Einklang bringen. Er konnte es einfach nicht zusammenbringen. Gott, du hast gesagt, ich bin mit dir, aber schau das mal an. Er hat ein falsches Verständnis letztendlich auch für die Sünde, die das Volk Israel begangen hat. Er sieht die Sünde nicht, er sieht nur diese Folgen und sagt, ja Gott, du bist blöd mit uns gegangen. Was für eine Unverschämtheit. Wir sind im verheißenen Land. Was für eine Verheißung. Aber er hat nicht in den Augen gehabt, wie er und sein Volk gesündigt hatten. Wie oft ist es so, dass wir Sünde klein halten und wir denken, naja, was habe ich verdient? Okay, es soll mir besser gehen. Wir haben gar nicht vor Augen, wo wir gesündigt haben. So ist er wirklich ungeistlich dabei. Und was braucht er? Was brauche ich? Lass uns das persönlich machen. Was brauchst du? Was brauche ich, wenn ich Gott in Frage stelle, wie er? Wir brauchen seine Verheißungen zu sehen. Wir brauchen seine Zusagen. Das hat er hier immer wieder, mehrmals. Er sagte, der Herr ist mit dir. Sein Gegenwart, seine Ermutigung. In Vers 12 sagt er das. Vers 14, andere Stellen auch später, sagte er, der Herr ist mit dir. Immer wieder, mehrmals. Wir brauchen die Wahrheit vor Augen zu bringen. Ist euch eingefallen, die Wahrheit ist Gottes treu. Das ist die Wahrheit, ne? Aber Gott musste nicht uns Verheißungen geben, Zusagen geben. Er muss das nicht. Die sind einfach so. Er weiß schon, er wird uns durchführen. Aber das heißt, könnte man sagen, es ist unnötig, dass die Zusagen kommen. Er wird das machen. Aber Gott ist so gut, dass er immer wieder das neu sagt. Hey, ich bin bei dir. Ich bin mit dir, ich bin treu. Vertraue auf mich. Er weiß, dass wir das brauchen, dass wir vergesslich sind, dass wir aus den Augen das verlieren, was er getan hat, was er noch tun wird. Wir schauen, was vor Augen ist und wir können es nicht verstehen und dann schmeißen wir Gottes Wahrheit weg und dann mache ich meinen eigenen Weg, statt auf den Herrn zu vertrauen. Seine Zusagen sind so wichtig. Eine Zusage möchte ich erwähnen hier. Danke, Stelle habe ich. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Wir kennen diese Stelle. Das ist hier im Neuen Testament jetzt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, seine letzten Worte, als er in den Himmel gefahren ist. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wir sehen hier alle seine Eigenschaften. Wir sehen deine Herrschaft über alles, dass er über alles steht. Mir ist alles Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin. Das heißt, der Befehl, er ist Herrscher. Nur er darf entscheiden und sagen, was ich tue. Er allein darf bestimmen. Er ist Herrscher. Das ist wichtig, dass wir das vor Augen bringen, wenn wir seine Gegenwart, seine Wahrheiten in Frage stellen. Wir brauchen auch seine Treue, dass er und seine Gegenwart. Er sagt hier, ich bin bei euch alle Tage. Das ist seine Verheißung. Wir sehen, Gott bleibt gleich. Alten Testament, im Neuen Testament. Übrigens, wenn der Engel des Herrn hier redet, habe ich vergessen zu sagen, er spricht hier nicht von einem normalen Engel, sondern Gideon hat wahrgenommen, dass Gott zu ihm persönlich ihm persönlich begegnet hat, da sagt er später an der Stelle, er sagte, ich habe Gott, den Engel des Herrn, von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und er spricht zu dem Herrn in erster Person. Und Gott spricht in erster Person hier. Das heißt, was wir hier sehen, ist ein Hinweis schon zu dem Dreieinigkeit. Er spricht von dritter Person Gott und er spricht selber als Gott. Das heißt, hier sprechen wir von höchstwahrscheinlich zweiter Person der Gottheit, der sich erscheint als ein Engel des Herrn. Das kommt nicht nur hier vor, es kommt einigen Stellen im Alten Testament vor, auch bei Simson, seine Eltern. Und du merkst, und Jakob, als er mit Gott gerungen hat, das war ein Engel des Herrn. Die zweite Person der Gottheit, der zu ihm spricht. Und so redet der Herr immer noch zu uns in dem neuen Bund. Geht hin. Mir ist alle Macht gegeben. Ich habe durch die Auferstehung alles unter meine Füße gebracht. Geht hin und macht sie Jüngern. So ist Gott mit uns. So gnädig, so gut. Wir brauchen seine Zusage. Entschuldigung. Wir brauchen aber auch ihm anzubeten. Und das ist, was Gideon macht an dieser Stelle. Er hat wohl ein Zeichen von Herrn wissen, dass es wirklich Gott war. Und dann hat er was geschlachtet, ein Ziege geschlachtet, hat was Essen gebracht und hat es geopfert. Okay, du opferst keinen Engel, normaler Engel, bringt ein Opfer nicht. Er spricht hier von Gott und er betet ihn an. Und dieser Engel, dann, es wird dann verbrannt vor seinen Augen. Er braucht Gott anzubeten. Wenn du in Not bist, unsere Zuneigung ist es, an dich zu denken. Wir gehen innerlich. Ich in meine Not, ich in mein Problem. Das ist unsere menschliche Zuneigung, instinktiv. Okay? Und Gott sagt, geh nicht innerlich, geh hinauf zu mir. Nimm deine Augen, heb deine Augen auf zu den Bergen, woher deine Hilfe kommt. Bete Gott an. Und wenn du Gott anbetest und sagst, wie groß du bist, wie gut du bist, alle seine Eigenschaften, wie ein Regenbogen, dann hat alles seine Perspektive und deine Probleme dann in der richtigen Perspektive. Und dann siehst du, doch, Gott ist weise, er handelt hier. Ja, wo sind deine Wunder? Nee, er wartet auf mich, dass ich bereit bin, ihm zu folgen. Und diesem Handlungswege, was er gebracht hat in meinem Leben, war, um mir zu ihm näher zu ziehen. Um mich, meine Beziehung mit ihm wiederherzustellen, wie in diesem Fall. So ist der Herr mit uns. Wir brauchen ihm anzubeten, ihn groß machen. In unserem eigenen Leben, unter der Woche. Und wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, ist eine besondere Zeit, das zu machen. Weil wir sind zusammen. Und du bist nicht allein mit deinem Gedanken. Du bist nicht allein, ja, ich sitze hier allein und bete Gott an. Sondern du bist mit anderen Geschwistern, die gleichgesinnt sind, die auch Gott anbeten. Und das reißt dich mit. Weg von dir zu schauen und zu demjenigen, der Einzigen, der deine Probleme lösen kann. So sehen wir Gottes seelsorgerliche Arbeit mit Gideon, um ihm vorbereiten für einen großen Dienst. Drittens, erster Tiefpunkt des Volkes Israel, also der Zusammenhang. Gott bereitet eine Rettung vor und der Diener gehorcht. Er ist bereit zu gehorchen. Und das macht er ab Vers 28. Er geht los. Und zwar, du hast hier Vers 28 Situation, das Land, die haben Baal angebetet und diesem falschen Götzen, das ist, Gott nennt das Ehebruch, geistlichen Ehebruch. Und er ist bereit, dann Gott zu gehorchen. So geht es hier in Vers 28 aus. Die Männer der Stadt morgens früh aufstanden. Entschuldigung, bin zu spät hier. Früher hat es gemacht. Entschuldigung, Vers 25. Und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm, nimm ein Stier von den Rindern, die deinem Vater gehören, und zwar den zweiten Stier, den siebenjährigen, und reiße den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, nieder, unter die Aschera, die dabei steht, haue um und baue dem Herrn, deinem Gott, einem Altar auf dem Gipfel dieser Bergfest in der rechten Weise. Also er soll dann zu dem Altar seines Vaters gehen. Das heißt, er muss wirklich die Beziehung zu seinen Eltern wirklich riskieren und den Altar seines Vaters niederreißen. Es war keine leichte Sache, aber er war bereit, das zu machen. Wir sprechen hier höchstwahrscheinlich nicht von einem Nachttisch oder irgendwas. Okay. Sprechen wir von etwas ziemlich groß. Und wenn du erwischt wirst, was machst du? Du bringst unsere ganze Stadt in Unglück, in Pech, wenn du das machst. Diesem Gruppenzwang. Aber er musste gehorchen. Was hat er tatsächlich gemacht? Es ging weiter in Vers, wenn morgens früh in Vers 28, siehe, da war der Altar des Baal umgerissen und die Asherah, die dabei gestanden hatte, war umgehauen und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem neuen erbauten Altar geopfert. Also, sie wusste, was das bedeutet. Ja, sieht es, wie Gott gemeint hat. Ja, es ist so wie der alten Zeiten mit dem Altar. Da sagten sie eine zum anderen, wer hat das getan? Und sie forschen und fragen nach und man sagt, ja, es spricht sich rum sehr schnell, ne? Weil ein Mitarbeiter hat, der hat es nicht allein gemacht, mit anderen. Und es ist rumgesprochen, ja, man sagt, ja, Gideon, der Sohn des Joasch hat es getan. So, sie gingen zu Joasch, der Vater. Ja, führe deinen Sohn heraus, er muss sterben. Das war wirklich ernst, was er gemacht hat. Und jetzt sehen wir Joasch seine Weisheit, Vers 31. Joasch aber sagte zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für den Baal Anklage erheben oder wollt ihr ihn retten? Wer für ihn eine Anklage erhebt, soll getötet werden bis zum Morgen. Wenn er ein Gott ist, soll er für sich selbst Anklage erheben, weil man seinen Altar umgerissen hat. Und man nannte ihn am selbigen Tag Jerubal, das heißt, Baal möge gegen ihn Anklage erheben, weil er seinen Altar umgerissen hat. Wir müssen bereit sein, Ungehorsamkeit in unserem Leben bereit sein aufzuräumen. Das ist hier eine Anwendung für uns. Wenn wir Altaren, Götzendienst in unserem Leben haben, Dinge, die wir aufgebaut haben und Gott ersetzt haben, zusätzlich zu Gott vielleicht, und Gott nicht in der ersten Stelle ist, bereit sein, da zu gehorchen und sagen, ja, ich bin bereit, das umzureißen. Und Gott, aus Gehorsam zu Gott, sind wir bereit, aus Liebe zu dem Herrn, was aufzuräumen. Das war ein geliebten Altar. Das war gepflegt. Sie wollen ihn töten dafür. Sie haben viel Geld darin investiert. Zeit, Gedanken, Liebe, Interessen. Aber er musste bereit sein, das zu tun. So ist es auch für uns. Bereit sein zu gehorchen. Der Diener gehorcht. Kleine Schritte, manchmal große Schritte, aber es geht um eine Herzenseinstellung, eine Bereitschaft, Dinge aufzuräumen, die Gott uns zeigt. Dieser Asherah war ein öfters wird ein heiligen Baum verglichen, so ein Symbol der Götten, war ein geschnitzter Pfahl und dann neben dem Baal-Altar aufgestellt. So kannst du dir vorstellen, wie das ausgeschaut hat. Alles weg, um Gott zu gehorchen. Vers 33 sehen wir, Gott rüstet Gideon aus für die Aufgabe, die er ihm gegeben hat. Vers 34. Und ganz Midian und Amalek und die Söhne des Ostens versammelten sich miteinander und sie zogen herüber und lagerten sich im Tal Jezreel. Gott bringt auch jetzt den Krieg zu dem Volk Israel. Die sammeln sich alle, den Midianitern, Amalekitern, die Söhne des Ostens, dieser Koalition von Kriegern. Und Gott bereitet seinen Diener vor, Gideon, für den Krieg. Gott macht es auch natürlich im Neuen Testament für uns. So kommt es zum Schluss. Eigentlich der Sieg ist der letzte Punkt. Die ganze Geschichte im Voraus gibt so viel lehrreiche Sachen und der letzte ist so wie ein Ausrufezeichen. ein Sternchen, dass es wirklich so ist. Gott gibt den Sieg und Gott ist souverän auch in dem Kampf. Wir haben nicht die Zeit, die ganze Geschichte zu lesen, aber wir sehen hier einen unglaublichen Sieg, den Gott gegeben hat. Und im Voraus, aus diesem ganzen Kriege gekommen sind, wir sprechen hier von 132.000 Krieger, die gekommen sind, vielleicht so Richtung ganze Stadt führt, alle Bewohner. Führt es ein bisschen weiter weg, aber man muss überlegen, wie viele hier sind. Aber 132.000, wie viele in der Gegend zusammengestellt, vielleicht Erlangen, keine Ahnung. Und zusammen alle, die, alle Kamelen, Kamele reitenden Krieger, kommen zusammen. Das ist schon eine riesige Heerlage. Sicher wären sie von hier, wenn man hier, wir haben schon einen schönen Blick von der Gemeinde bis zu den Bergen da hinten, volle Krieger. Wir haben neulich ein Bild gesehen von dem Volksfestplatz da in Nürnberg mit dem Trecker von dem Zug. Na, habt ihr gesehen? Ja. Der ganze Parkplatz da bei dem Dokuzentrum da unten bei dem Teich. Volle Treckern, okay? Das war beeindruckend, alle so, so wie ein Heerlager, okay? Zack, 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 okay? Muss ich alle sehen? So hat es vielleicht angeschaut, aber es war kein Trecker. Nein. Es waren mächtigen Kriegern mit ihren Waffen, mit ihren Schwerten, mit ihren Speeren, mit ihren grausamen Art und Weise. Israel, sie waren 32.000. Man sagt, okay, Entschuldigung, 135.000 waren die Medianitern, 32.000 waren die Israeliten. Okay, ja, vielleicht 1 zu 4. Wird schon nicht möglich, aber okay. Und so sehen wir ein Problem, dass Israel zu klein war und Gott sah es anders aus. In Kapitel 7, Vers 2 sagte der Herr, sprach zu Gideon, okay, es gibt ein Problem. Zu zahlreich ist das Volk. Medianitern? Nein, nein. Zu zahlreich sind die Israeliten. Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Was? 1 zu 4? Wir brauchen mehr. Nein, ihr seid zu viel. Warum hat Gott gesagt, dass Israel zu viele Krieger hat? 32.000. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Gott will keinen Ruhm anderen geben. Jesaja 42, Vers 8 sagt, ich bin Yahweh, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, doch meinen Ruhm, den Götterbilder. Und wir als Gemeinde sagen, ja, weil wir so groß sind, weil wir so schick sind, weil wir so nett sind, hat Gott das gemacht. Mm-mm. Gott gibt keinen Ruhm zum anderen. 1. Korinther 1, Vers 26, eine Stelle, die mir immer wieder in den Gedanken kommt, wenn wir von Gottes Ruhm, wenn ich denke, von der Gemeinde. 1. Korinther 1, Vers 26 sagte, denn seht eure Berufung, Brüder. Es spricht zu der Gemeinde. Das ist nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Meint er, der gerettet werden. Warum sind nicht viele Millionär gläubig? Warum sind es nicht die ganz Weisen? Warum nicht ein Elon Musk oder ein Bill Gates? Mensch, was könnte er bewirken, wenn er mit seinem Geld alles für den Herrn was machen würde? Nein, nicht viele Weise. Nicht viele Mächtigen. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande macht. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schande macht. Und das Unedle der Welt und das Vermachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Das heißt, ja, wir wollen uns kein Kompliment geben hier, okay? Wir sind nicht die Weisesten, wir sind nicht die Stärksten, wir sind nicht die Reichsten. Aber das ist okay. Ist gut so. Weil Gott möchte sich rühmen durch dich. Er möchte sich groß machen, dass du dieses Jahr Veränderung erlebst, dass du Wachstum erlebst in ihm, dass du ihn besser kennenlernst, dass du Sieg über Sünde in deinem Leben erfährst. 135.000 Midianitern. So stark kommt meine Sünde in mein Fleisch vor. Wenn ich mit jemand spreche, seelsorgerlich, auch so oft, wie frustriert sind wir mit unserer Sünde und Fleisch. Schon wieder. Den Sieg hat den Midianitern über mich genommen. Sie haben mich übernommen. Gott möchte aber den Sieg dir geben. Aber nicht, weil du stark bist und schick bist und ja, schlau bist. Nein, nein. Er wird sich immer wieder demütigen und zeigen, nein, es ist nur in mir zu bewirken. Gott macht das jetzt zweimal, dass sie kleine Gruppe sind. Gott sagt, die Soldaten muss ausgesondert. Diese, sie sind feige. So wurde die Gruppe kleiner gemacht und kleiner, bis es nur 300 Mann waren. 300 Mann gegen 135.000. Was ist das für ein Verhältnis? 1 zu 440. Ein Israeliten gegen 450 Midianitern. Kamelen. Haben wir eine Chance? Oh, sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Und genau das wollte Gott bringen. Damit sie sehen, in uns haben wir keine Hoffnung. Aber in Gott schon. Und so kommt diese komische Strategie. Fackel in einem Krug haben sie reingetan. Sie haben ein Instrument, ein Horn in der Hand, in der anderen Hand genommen und sind oben von dem, es war so ein Tal, und sie waren oben, umherum mit 300 Mann, haben sie dann gestanden in der Nacht. Nun zwischendurch hat Gott Zusagen gegeben und Bestätigungen für Gideon, weil die am Traum gehört haben, wie die Midianiten selber bemerkt haben. Es ist für uns Schluss. Gott gibt den Bestätigung, und er geht einfach vorwärts mit dem dummsten Strategie. Einfach oben auf einem Berg stehen, Fackel in dem Krug, und wenn sie den Krug geschmettert haben, haben den Horn gestoßen und sollten dann laut schreien für den Herrn und für Gideon. Und so haben sie diese menschlich gesehen dumme Strategie, die ganze Heerlager vernichtet. Die ganze Midianitern waren so durcheinander, weil 300 Stimmen haben sie gehört und sie dachten, sie haben die ganze Bevölkerung umherum berufen, um gegen uns zu kommen. Und mit den Lichtern, für sie war das so aus, als ob sie ja, in Unterzahlen waren. Und die Midianitern haben sich gegenseitig vernichtet, getötet. Einfach die Köpfe zusammengeschlagen, das war's. So stark ist Gott. Er wollte genau zeigen, nee, es ist nicht, dass diese 300 die Special Forces waren und boah, wie gut waren sie. Was für Waffen hatten sie? Nein, nein. Sie hatten nur einen Krug, Fackel und ein Horn. Und ein Schwert zur Seite, für das Ende ein bisschen aufzuräumen. War alles vorbei. Ich möchte uns fragen, Anwendung für uns. Wer sind deine Midianitern? Was sind deine Midianitern? Was sieht dir unmöglich vor? Was entmutigt dich heute? Ist mit Arbeit, Krankheit, Lebenslage, Beziehung, Kinder, Ehefrau, Eltern, Nachbarn? Gibt es Probleme in deinem Gedanken? Gibt es Sünde? Hartnäckige Gewohnheiten, sündhaftige Gewohnheiten, die so tiefe Wurzeln geschlagen haben. Du sagst, nee, das ist unmöglich. Gott sagt dir, mit mir ist alles möglich. Aber du schaffst das nicht allein. Du schaffst das nicht mit der besten Persönlichkeit oder Gedanken. Du schaffst es nur, weil du eine Beziehung mit Gott hast. Und weil Jesus den Sieg gewonnen hat. Bist du bereit, den Weg mit dem Herrn zu gehen, zu gehorchen? Ist dein Gottesbild so groß, dass du sagst, Gott kann das, meine Gedanken ist unmöglich? Aber für Gott ist es eine Gelegenheit. Dann lebst du mit dieser Hoffnung, dass Gott das macht. Gott wird diese Unmöglichkeiten immer wieder bringen. Wenn du gerade das Problem, was du jetzt hast, wenn das vorbei ist, kommt der Nächste. Und der Nächste. Weil Gott dich immer wieder zieht. Und wird dich, dass du wächst, Wachstum erlebst, dass du ihn kennst. Er will, dass du ihn lebendig kennst. Weil wenn du alles in der Hand hast und alles unter deiner Kontrolle hast, wer braucht Gott? Nein, nein. Er möchte dir helfen. Und er gibt dir den Sieg. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr, danke für deine Treue, für die Hoffnung, die du uns gibst, die Ermunterung der Schrift. Und Herr, etwas, das vor mehr als 3000 Jahren geschehen ist, ist genauso wahr für uns in 2024. O Herr, lass uns nicht weg von dir schauen und andere Dinge angucken als unsere Hoffnung. Lass uns, Herr, nicht dich als kleinen Gott sehen, der nur da ist, wenn wir große Not haben. Lass uns dich anbeten, groß machen in unserem Alltag. Lass uns dein Wort lieben. Lass uns gern dein Wort hören und lesen und anwenden. Und Herr, lass uns in dir in diesem Jahr wachsen, zu deiner Ehre. Amen.